Ich darf Sie sehr herzlich zum IT-Welt Roundtable SASE, also Secure Access Service Edge, begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Franz, ich bin von der Redaktion IT-Welt und auch Chefredakteur der Sonderpublikation Transform. Der Gastgeber und auch Organisator der heutigen Veranstaltung ist Infinigate Österreich. Ich glaube, dass es eine spannende Diskussion wird, überhaupt mit so einer Expertenrunde, die ich jetzt vorstellen darf. Zu meiner Rechten, Stefan Schachinger, der ist Product Manager von Network Security von Barracuda. Herzlich willkommen.
Danke, dass du gekommen bist. Willkommen, danke Wolfgang, ich freue mich.
Patrick Vetter, Security Engineer und Cyber Security Evangelist von Checkpoints. Schön, dass du gekommen bist.
Ja, danke für die Möglichkeit.
Matthias Lutz, herzlich willkommen.
Ja, freut mich, da sein zu dürfen.
Senior Accounts Executive von Cloudflare. Thomas Wettmer, Regional Director, DACH bei Sky High. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freut mich heute hier zu sein und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Last but not least, Fabian Freund. Er ist Senior Solutions Engineer bei SonicWall. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das heißt, es geht los. Aber bevor wir jetzt über SASE selbst reden, über die Vorteile, über vielleicht die Herausforderungen bei der Einführung, über die Schritte, die man braucht, um so eine Lösung einzuführen, glaube ich, wäre es einmal wichtig zu sprechen, wo Unternehmen sicherheitstechnisch heute stehen. Also auf der einen Seite haben wir Bedrohungen, die werden nicht weniger, sondern eher von Tag zu Tag mehr. Sie werden gefährlicher, sie werden intelligenter mit KI und so weiter, das ist ein Riesenthema. Auf der anderen Seite haben wir eine Arbeitswelt, die sich in den letzten Jahren fundamental verändert hat. Stichwörter Remote Work, New Work, Home Office und so weiter. Also manche sind schon länger im Home Office, aber für viele Unternehmen zum Beispiel ist das ein relativ neues Thema. Wie haben Unternehmen bis jetzt auf diese veränderte und neue Situation reagiert?
Ja, die Security-Landschaft oder auch die Bedrohungslandschaft verändert sich ja ständig und wir befinden uns in einem laufenden Wandel, der ja nicht erst vor 4 Jahren begonnen hat, sondern sich ja schon seit Anbeginn des Internets weiterentwickelt und so verändern sich auch Dinge. Aber ja, natürlich haben sich gerade in den letzten 10 Jahren sehr viele Dinge verändert. Also wir sind sehr stark von lokalen Infrastrukturen in Richtung Public Cloud gegangen, konsumieren sehr viele Services. Auch die Art und Weise der Services und Dienste, wie wir sie technisch konsumieren, hat sich sehr stark verändert. Also früher gab es ja für jede Applikation quasi ein eigenes Protokoll, heute ist mehr oder weniger alles Web-Traffic. Wir haben cyberphysikalische Systeme, die mitreden, IoT-Devices, die eingebunden werden, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die zu Hause arbeiten oder unterwegs arbeiten, auf Dinge zugreifen, die dann aber nicht mehr in der Firma beheimatet sind, sondern in der Public Cloud oder anderswo erbracht werden. Und all das führt, dass wir heute in komplett verteilten Umgebungen uns wiederfinden, wo zentralisierte Sicherheitsansätze in dieser Form einfach nicht mehr greifen und darum auch neu gedacht werden müssen. Und die Welt befindet sich da in einem stetigen Wandel, das wird auch weitergehen. Ich denke, dass wir momentan wieder an einem Wendepunkt stehen, weil ja KI momentan Einzug in das Thema hält. Aber prinzipiell für die Herausforderungen oder die Änderungen, die wir heute sehen, die aus den letzten Jahren entstanden sind, gibt es eben neue Konzepte wie SASE, um diese Dinge auch zu adressieren und abzudecken.
Vielen Dank. Man hört immer wieder Perimeter zum Beispiel, diese traditionelle Art, sich abzuburggraben und so weiter. Und das, glaube ich, das hilft nicht mehr wirklich weiter, oder?
Nein, also man hat, wie der Stefan schon gesagt hat, historisch hat man früher eine klare Abtrennung zwischen dem internen Netz und dem Internet gehabt. Aber die Grenzen verschwinden aufgrund von Cloud, mobilen Applikationen, SaaS-Services. Und man muss halt weg von einer standortzentrierten Security, wie diesem Perimeter, dass ich sage, ich habe mein Office, ich habe mein Headquarter, das ich dementsprechend schütze, hin zur benutzerzentrierten Security, wo die Security mit dem Benutzer mitwandert, egal wo er sich befindet, egal wo meine Ressourcen sind. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor dem auch Unternehmen stehen, dass sie dementsprechend schauen müssen, wo sind denn überhaupt meine Ressourcen, was habe ich denn für Mitarbeiter, interne und externe, und wie kann ich hier eine einheitliche Security-Strategie entwickeln.
Ist es tatsächlich so, dass Unternehmen gar nicht genau wissen, wo ihre IT-Assets sind, wie die aussehen, wo die Mitarbeiter überhaupt sozusagen unterwegs sind? Wie seht ihr das, die Situation?
Gerade im Laufe der letzten Jahre war es ja so, dass besonders Corona zum Beispiel den Start gegeben hat dafür, dass sehr überhastet auf die neue Umgebung reagiert werden musste. Mhm. Das heißt, es wurden ganz schnell irgendwelche Patchwork-Lösungen eingesetzt, irgendwelche VPNs gezogen, Hardware gekauft und verschippt, Software runtergeladen, was potenziell gar nicht richtig lizenziert war oder die Lizenzen nicht richtig gecheckt wurden. Und dieses Ergebnis haben wir eben jetzt in der heutigen Zeit. Das heißt, nicht wenig Unternehmen haben tatsächlich die Frage, welche Cloud-Lösungen haben wir denn wirklich im Einsatz? Ja. Hm. Wie viel Shadow-IT wurde auch runtergeladen, weil irgendwelche gekauften Lösungen potenziell eben nicht das erfüllt haben, was letztendlich die Endnutzer auch gebraucht haben. Wir haben Bedrohungslagen, dass eben, wenn irgendein VPN mal wieder überlastet ist, dass er einfach ausgemacht wird und dann man wieder irgendwo frei im Netz surft. Deswegen ist es eben eine Thematik, die jetzt nicht auf die Schnelle von vielen Unternehmen mal eben gelöst werden könnte, sondern es ist einfach eine Überlegung, was haben wir, welche Geräte setzen wir ein, welche Software setzen wir ein, welche Rollenverteilung potenziell haben wir innerhalb des Unternehmens und wie kann man da ein Regelwerk schaffen, wie kann man da auf die jetzt neuen Bedrohungen reagieren. Und ich bin der Meinung, man muss als allererstes mal wirklich ein bisschen identifizieren, wie die eigene Infrastruktur überhaupt aufgebaut ist, um dann reagieren zu können, um dann eben Verbesserungen anzusetzen. Also um die Frage zu beantworten, das passiert nicht selten.
Okay. Thomas, ist das Schatten-IT auch so ein Phänomen, das ihr beobachtet?
Absolut. Wenn wir mit Kunden sprechen, gerade auch oft mit hochregulierten Kunden, ist auch oft das Thema Cloud-Anwendung, Software-as-a-Service-Anwendung kommen nicht zum Einsatz. Und wenn wir dann so ein Shadow-IT-Assessment machen, stellen wir fest, wie viele Software-as-a-Service-Anwendungen doch tatsächlich genutzt werden und wie viele von denen auch potenziell kritisch sind. Wenn es so darum geht, was ist Cybersecurity, was ist Schutz von Geräten, sind ja viele dabei, wir wollen unser Endgerät schützen. Letzten Endes geht es aber ja darum, die essentiellen Daten eines Unternehmens zu schützen und sicherzustellen, dass Daten eben nur in Applikationen fließen und genutzt werden, wo sie auch wirklich hingehören. Und da spielt dieses Thema Shadow-IT eben eine sehr, sehr große Rolle, genau zu wissen, welche Tools und welche Applikationen nutzen meine Mitarbeiter überhaupt und da einen Blick drüber zu haben und werden dort vielleicht Daten, weil es so schön bequem ist, wie der Matthias gerade schon sagte, in irgendwelche Applikationen hochgeladen, weil sie gerade da sind. PDF-Creator-Dienste, wo die End-User-License-Agreements sagen, dass die Intellectual Property der Daten gehen an den Betreiber über. Das möchte ich sicherlich als Unternehmen nicht, dass meine Daten dahin gehen. Oder auch das Übertragen von Daten auf irgendwelche privaten G-Drive oder Office 365-Instanzen, wo sie sicherlich auch nicht hin sollen. Und solche Shadow-IT-Assessments bringen dann zumindest erstmal Licht ins Dunkel. Was machen die Mitarbeiter überhaupt? Was wird genutzt, um dann daraus die nächsten Schritte abzuleiten?
Okay. Man hört immer wieder in Umfragen zum Beispiel, dass das Sicherheitsniveau in vielen, vielen Unternehmen nicht das Beste ist. Ist das auch eine Erfahrung von SonicWall?
Ich denke, dass das einen klassischen Security-Gap gibt. Die Unternehmen müssen natürlich ihre Security entsprechend ausbauen oder haben. Doch das Thema ist einfach, dass wir einen extremen Fachkräftemangel haben. Aus diesem Fachkräftemangel heraus ist natürlich das so, dass einer für die ganze IT verantwortlich ist. Diese IT ist dann, umfasst dann nicht nur die Security, sondern es umfasst halt eben, der ist verantwortlich für die Server, er ist verantwortlich für die Printer, für alles Mögliche. Mhm. Und er hat eigentlich gar nicht die Möglichkeit, sich auf dieses Thema, was sehr komplex ist, wo wir einfach sagen, ich kann nicht mit einer einzigen Person alles machen. Der hat dann natürlich die Schwierigkeiten, auch die Sicherheit in der Firma zu gewährleisten. Mhm. Wer hat denn die Zeit dann, wenn er für Printer, Server und alles andere zuständig ist, wer hat die Zeit noch wirklich die Logs anzuschauen? Wer hat die Zeit, sich darum zu kümmern, zu sehen, was passiert? Habe ich irgendwelche Abnormalitäten, die im Netzwerk laufen oder nicht? Und da denke ich mal, ist das Problem, dass wir jetzt momentan viel zu viel oder viel zu komplex sind. Und SASI würde uns eventuell auch eine Möglichkeit geben, dem Kunden zu sagen, wir können dir das Ganze etwas vereinfachen, simplifizieren und können dann, oder du hast dann die Möglichkeit, mit weniger Manpower mehr Sicherheit für dein Unternehmen zu generieren.
Okay. Matthias, sind das eure Kunden? Hört man das auch, diese Beschwerden über Komplexität zum Beispiel?
Definitiv. Also ich glaube, es gibt kaum Unternehmen da draußen generell auf dem Markt, was sagt, ja, wir haben nicht eine komplexe Infrastruktur, die jetzt nicht schon irgendwelche Projekte hinter sich haben. Die Thematik ist einfach die, dass meistens dann die Prioritäten so liegen, ich mache ein neues Büro auf, ich brauche da irgendeine Verbindung hin, Punkt. Ja, und dann ist das die Prio 1. Dann hat man vielleicht gerade einen Phishing-Angriff, dann sagt man, okay, ich brauche irgendwas gegen Phishing, ich brauche irgendwie einen E-Mail-Schutz. Was gibt es denn da? Und dann schaut man das an. Und wir haben generell einfach in der Vergangenheit sehr viel eben in diesen Silos gedacht. Wir haben eine Netzwerkabteilung, wir haben eine Sicherheitsabteilung, wir haben irgendwelche UX-Abteilungen oder sonstige. Und in der heutigen Zeit geht es aber darum, eigentlich das Ganze zusammenzubringen, ne? Dass man wirklich einen Überblick hat über die Infrastruktur, über die Angriffsvektoren, die potenziell dastehen und von einer Firewall oder DDoS-Schutz bis hin zu eben dem Thema, der Thematik, welche E-Mails, welche Zugriffsrechte, welche Netzwerke haben wir überhaupt intern, sollte eben tatsächlich erstmal dieser Blick entstanden sein. Und das ist eben gerade der Punkt, wo dann viele Unternehmen sagen, das ist ja ein Riesenaufwand, wie wollen wir das machen? Wie kann ich denn dieses SASE überhaupt umsetzen? Und da geht es tatsächlich auch darum, und deswegen sind wir auch heute hier in dieser Runde da, um eben zu sprechen. Man muss jetzt nicht sozusagen das Rad neu erfinden, sondern man kann eben auch Prozesse entwickeln, man kann anfangen, man kann beginnen zu konsolidieren, anstatt zum Beispiel bei diesem chaotischen Status quo, der manchmal vorherrscht, einfach zu bleiben, aus Angst überhaupt das Falsche zu machen.
Wie ist das bei euch? Worüber sprechen Kunden und potenzielle Kunden? Was sind die größten Schmerzen und die größten Probleme?
Das ist ganz unterschiedlich. Und okay. Wolfgang, du hattest eben die Frage gestellt, wie stehen Unternehmen gerade im Thema, ja, IT-Security, Cyber-Security da? Ich glaube, das Bewusstsein ist bei allen Unternehmen da und das nimmt keiner auf die leichte Schulter, sondern eher das Thema wie. Und die Geschwindigkeiten, mit denen die Angriffe zunehmen. Wenn ich mir vorstellen kann, ich kann heute für wenige 100 Euro oder sogar wenige Dollar Botnetze buchen etc., um Angriffsszenarien darzustellen, ist die Geschwindigkeit, mit der ich auf Angriffe reagieren muss, heute eine andere, als das vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war. Ich glaube, das ist das Hauptthema Reaktionen auf Security, auf entsprechende Security-Lags vorzunehmen. Worüber sprechen die Kunden mit uns? Das ist ganz unterschiedlich. Das ist zum Teil ganz oft das Thema Compliance, neue Compliance-Anforderungen. Meine DORA steht vor der Tür, NIS 2 ist da, wo sich Unternehmen bewusst sein müssen, kann ich darauf reagieren? Und ansonsten ist es eben auch genau dieses Thema Komplexität und eine einheitliche Plattform zu finden, sämtliche Szenarien darzustellen, sei es eben der Schutz des eigenen Netzes, der eigenen Infrastruktur, wie auch die Zusammenführung der Cloud-Infrastruktur.
Vielen Dank. Du bist in der Schweiz notiert. Jetzt ist Deutschland und Österreich vom Markt her, von KMU, das sind ja typische KMU-Märkte. Die Schweiz ist vielleicht ein bisschen anders.
Nein,
es gibt
also
größere Unternehmen.
Nein, man muss sagen, wirklich, es sind knapp 90% sind wirklich KMU, also bis zu 50 Mitarbeitern. Wir haben da eigentlich eine sehr kleine Fortune 500-Gruppe in der Schweiz. Vor allem sind das die Banken und die Versicherungen. Ich denke aber, diese ursprüngliche Frage, die du gestellt hast, aus der Historie ist, glaube ich, dieser Ansatz gewesen, ich möchte mich nicht auf einen Hersteller verlassen. Ich möchte mich nicht auf einen Hersteller fokussieren. Es könnte ja was mit diesem Hersteller passieren. Und daraufhin hat man angefangen, eine Multi-Vendor-Strategie zu fahren. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wo wir dann aber Audits haben und eben auch bestimmte Compliances einhalten müssen und dann wirklich ein Audit zu machen und ich habe hier 5 oder 6 verschiedene Management-Konsolen, da kommt dann das Problem. Und ich glaube, dass der Weg wieder von dieser Multi-Vendor-Strategie etwas fokussiert wird, dass man nur noch sehr wenige oder vielleicht nur noch einen hat, dass man ein Single-Pane auf Glass-Management hat, womit ich dann all meine, ich sag mal, Produkte administrieren kann, aber auch die Visibilität habe, was passiert in meinem Netz.
Okay, jetzt sind schon viele Argumente gefallen, warum SASE jetzt ein Thema ist, über das man zumindest einmal nachdenken soll und diskutieren soll. Darum sitzen wir auch heute hier und können einmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Jetzt ganz banal gefragt, was ist SASE?
Ja, und das Secure Access Service Edge zugegeben, kann ich mir auch nichts vorstellen. Also das sind sehr, sehr abstrakte Begrifflichkeiten, die man sich da ausdenkt. Was es tatsächlich ist, ist eine, natürlich per Definition die Konsolidierung von Netzwerk und Security, also Zusammenführung von Netzwerk und Security, was wiederum gerade im mittelständischen Bereich auch sehr viel Sinn macht. Also bei hohen Enterprise-Kunden, bei Konzernen hat man sehr oft geteilte Netzwerk- und Security-Abteilungen auch. Und daher auch Lösungen, aber für mittelgroße Betriebe, wie wir sie in Österreich sehr viele haben, macht dieses Konzept keinen Sinn, da kann man das zusammenführen. Zusätzlich ist SASE aber eine Plattform, die jetzt aus einzelnen Produkten per Definition Features macht von etwas Größerem. Okay. Also wenn man sich die Bestandteile nach Definition von Gartner ansieht, wie etwa Firewalling, Web Security, Zero Trust Network Access, also sichere Remote-Zugriffe, und so weiter, gibt es eine lange Liste von verpflichtenden und optionalen Komponenten, die eine SASE-Plattform haben sollte. Aber all diese Dinge sind ja bis dato als einzelne Produkte verfügbar. Also durchaus auch bei Barracuda im Portfolio und auch bei anderen Dinge, die wirklich nur diesen einen Anwendungsfall adressieren. Und das kommt jetzt zusammen. Und da liegt wirklich der Mehrwert. Was früher ein Produkt war, ist jetzt ein Feature von einem Produkt, das mehr kann. Und hat dadurch natürlich sehr große Synergieeffekte, etwa in Security Policies, die ich über mehrere Komponenten hinweg verwenden kann, oder auch in puncto Informationen, die ich wiederum verwenden kann, um auch eine gewisse Logik in das System reinzubringen. Also möglicherweise löst eine Aktion beim Benutzer dann etwas anderes aus auf einer Firewall oder solche Dinge oder sperrt eine E-Mail-Account. Und in diese Richtung geht es. Und da liegt auch der große Mehrwert meines Erachtens.
Okay.
Also wie, sehen Sie das? Genau, wie du schon richtig gesagt hast, im Prinzip ist es ein Begriff, der von Gartner, also der Security Analyse, des Security Analyseunternehmens oder Analyseunternehmens generell, generiert wurde, der eben ein Framework zur Verfügung stellt und sagt, das sind Anforderungen, die in einem SASE-Framework Wichtigkeit haben, ja, und die dementsprechend Schutzmaßnahmen liefern müssen. Aber ganz wichtig ist, dass halt der Benutzer in dem Fall im Vordergrund steht. Das heißt, weg von diesem, dass die Security auf meinem Perimeter habe, in meinem Datacenter, sondern dass der User, egal wo er ist, egal auf welche Ressourcen zugegriffen wird, dementsprechend geschützt ist. Das heißt, es gibt jetzt nicht dieses SASE-Produkt, sondern es ist eigentlich ein Weg, ja, eine Wegbeschreibung, wie man im Prinzip zu einer guten, abgesicherten, weniger komplexeren Lösung oder Security kommt.
Okay, das ist ein interessanter Ansatz, dass es kein Produkt ist, sondern auch kein Ziel, sondern der Weg ist das Ziel quasi. Wie kann man so ein Konzept in drei Sätzen sinnvoll einen dezidierten Nicht-Techniker erklären?
Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich es in drei Sätzen schaffe. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Im Endeffekt haben wir sehr lange Zeit damit verbracht, einen Kompromiss zu finden zwischen Geschwindigkeit, Usability, Netzwerk und Sicherheit. Und es war immer so eine Jonglage. Bin ich sicherer? Es ist meistens irgendwo ein Pain entstanden, weil der Endnutzer es gemerkt hat. Ne? Also wie gesagt, Bottlenecks oder sonstiges. Und SASE ist ein Konzept, bestehend aus, wie gesagt, einzelnen Lösungen, einzelnen Produkten, um diese zwei Thematiken, Konnektivität und Sicherheit zu vereinen. Und das eben abgestimmt auf die Modernität der heutigen Arbeitswelt. Und ich denke, mit, ich sag mal, grob dieser Umschreibung realisiert man schnell, dass es eben sehr schnell sehr technisch gehen kann, was ja auch ganz gerne auch dafür sorgt, dass vielleicht erstmal diese Fragezeichen da sind. Aber wenn man weiß, dass es einfach dieses Konzept ist, wenn man am Schluss diese und jene Produkte letztendlich nutzt, Lösungen nutzt, Ansätze verfolgt, dann kann man besser antworten auf die Bedrohungen und auf die aktuelle Lage, dass es Bring Your Own Device gibt, dass die Leute von, keine Ahnung, Mallorca mal Work From Anywhere machen, dass man Büros hat, die irgendwo eröffnen und dann wieder schließen. Das ist also die Antwort auf die moderne Arbeitskultur, würde ich jetzt mal in einem Satz zum Schluss zusammenfassen.
Vielen Dank. Ich möchte eine philosophische Frage einschieben. Philosophisch ist es nur ein Euphemismus für nicht verstehen. Jetzt klingt das ja so, SASE, Edge, Computing und so weiter, dass da die Dinge an den Rand sozusagen des Netzwerks wandert. Auf der anderen Seite soll es zentralisiert werden. Für mich ist das sozusagen jetzt auf den ersten Blick ein bisschen ein Widerspruch. Wird jetzt Security zentralisiert oder dezentralisiert? In welche Richtung geht es?
Ich glaube, dass die Services, die halt dezentralisiert werden, ja, dann durch ein Security-Konzept wieder zentralisiert werden müssen.
Ja. Okay. Das heißt,
Für das Management.
Genau. Okay.
Mhm. Weil sonst wird es einfach zu komplex, diese dezentralisierten Systeme unter einen Hut zu bringen. Und jede Woche poppt irgendein neues Service auf, das man doch nutzen könnte. Okay. Mhm. Und diese Dienste kommunizieren ja auch miteinander. Das heißt, man möchte auch verhindern, dass durch eine Schwachstelle in einem SaaS-Service möglicherweise meine Daten kompromittiert werden. Das heißt, okay, ich habe nicht nur mehr die Herausforderung, meine eigene Infrastruktur zu schützen, sondern auch noch, wo meine Daten hinwandern. Somit muss ich einfach einen zentralisierten Ansatz fahren, weil mit Best-of-Breed-Lösungen schaffe ich es nicht mehr, das Ganze zu verwalten, okay, zu schauen, ob denn diese Lösungen dementsprechend auch vor gewissen Schwachstellen gepatcht sind. Ich brauche dann wieder ein Third-Party-System, das mir alle Informationen zusammenfasst und wieder aufbereitet. Das heißt, die Komplexität wird einfach viel größer.
Okay. Vielleicht da nochmal ganz kurz in die gleiche Kerbe mit reinzuschlagen. Ich denke, das Management und die Visibilität, die sollte zentral sein.
Okay.
Mhm. Dass eine Person oder ein kleines Team, meistens hat man eben nicht 20 Sicherheitsverantwortliche in einem Unternehmen, dass wirklich mit wenig Manpower, wenig operativem Aufwand genau gesehen werden kann, was geht vor. Ja, also da dieser Aspekt muss ja zentral sein und eben nicht bei 50 verschiedenen. Aber gleichzeitig sollte eben es am Edge viel passieren, will bedeuten eben an den Knotenpunkten, dass eben eine gewisse Geschwindigkeit weiterhin gewährleistet ist, wo man wieder bei der Usability sind. Na, also wenn es langsam ist, wenn ich auf Thema sicher bin, dann mag ich es einfach nicht mehr als User. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass sehr viel auf dem Edge auch explizit passiert. Zum Beispiel, wenn ich auf irgendeine Webseite gehe, die per se sieht gut aus und ich klicke da dann auf einen malicious Link, der vielleicht nicht über eine E-Mail gekommen ist, sondern einfach dort ist, dann würde es vielleicht auch helfen, wenn zum Beispiel mein Browser nicht bei mir computet, sondern direkt auf dem Edge computet und dann dort eben diese Sicherheit stattfindet, ne, und dann dort das Filtering stattfindet. Das heißt, das ist ja dann tatsächlich diese Verbindung Geschwindigkeit, Sicherheit, aber natürlich auch, wie gesagt, die Informationen davon sollten zentralisiert bei einer oder zwei Personen ankommen, um das managen zu können. Ansonsten geht man unter, glaube ich.
Okay. Jetzt sind immer wieder so Unternehmensgrößen bzw. IT-Abteilungen oder Sicherheitsabteilungen gefallen. Für welche Unternehmen kommt eigentlich eine SASE-Lösung überhaupt in Frage? Also wer ist der typische Kunde? Gibt es da Grenzen? Ist das nur für Großunternehmen oder für Kleinunternehmen?
Ich glaube, das kann man so gar nicht fassen.
Okay.
Ist das nur für die großen Konzerne ein Thema oder ist das auch für ein kleines Unternehmen ein Thema? Es hängt sicherlich immer davon ab, wo liegen meine Daten und wie arbeite ich? Bin ich ein Unternehmen mit 5 Mitarbeitern, die alle in einem Büro arbeiten, das Büro nicht verlassen, nicht mobil auf Daten zugreifen? Ist SASE vielleicht in Gänze nicht das Konzept? Aber ich glaube, sobald wir uns eben daraus lösen und viele mittelständische Unternehmen arbeiten nicht mehr an einem Standort, die Mitarbeiter sind verteilt, die Geschäftspartner, die auf Netze zugreifen, sind verteilt, Maschinen müssen zugreifen, im Gesundheitswesen greifen Dienstleister und Hersteller auf medizinische Geräte zu. Von daher diese Grenze, alle sitzen zusammen, gibt es eigentlich nicht mehr. Und damit kann man eigentlich sagen, sobald verschiedene Mitarbeiter und Institutionen zusammenarbeiten, die nicht alle zusammen in einem Gebäude sitzen und in einem abgeschotteten Netz sitzen, sprechen wir eigentlich darüber, dass das Architekturkonzept SASE greift bzw. Sinn machen kann. Mhm. Und das sehen wir heute auch. Große Konzerne haben es adaptiert. Letzten Endes aber auch mittelständische Unternehmen sind dabei, es zu adaptieren und nachzufragen. Und auch institutionelle Auftraggeber, die vielleicht bisher ihr abgeschottetes Netz haben und gesagt haben, wir schirmen alles ab, sind letzten Endes da, Konzepte von SASE oder Teile von SASE mit abzubilden.
Okay. Wie definiert Spyro Kudert? Ist der ideale Kunde, so SASE-Kunde?
sehr breit gestreut. Also okay. Ich würde auch sagen, alles zwischen einer Bäckerei und einer schweizerischen Bank möglicherweise. Nach oben hin ist irgendwo Ende gesetzt, wo es dann große Abteilungen gibt, Netzwerk und Security aufgesplittet ist, weil SASE das ja zusammenführen soll. Also bei wirklich großen Konzernen mag das dann schwierig sein. Ist aber definitiv auch nicht die breite Masse in Österreich. Nach unten würde ich sagen, also was jetzt Unternehmensgröße betrifft, kaum Grenzen gesetzt. Und ich verstehe SASE schon als Lösung, die ich von einem Hersteller erwerben kann, die es natürlich von vielen Herstellern gibt, mit unterschiedlichen Ausprägungen und Stärken und Schwächen und auch unterschiedlichen Historie. Und da mag es schon sein, dass Kunden spezielle Anforderungen haben, aber grundsätzlich, wenn man jetzt mehr als zwei Vendoren braucht, um das SASE-Konzept zu implementieren, sollte man die Strategie überdenken, weil dann funktioniert das mit der Convergence in dem Sinne ja nicht. Aber es ist ein Baukasten, aus dem man sich bedienen kann. Und der Baukasten hat unterschiedliche Komponenten, die zur Verfügung stehen, die unterschiedliche Anwendungsfälle abdecken. Und da kann es durchaus sein, dass ein Kunde nicht alle diese Anwendungsfälle und daher nicht alle diese Komponenten braucht. Aber idealerweise wird der Mehrwert der SASE-Lösung umso größer, umso mehr auch der Komponenten ich einsetze.
Mhm. SASE und Compliance, wie hängt das aus eurer Sicht zusammen?
Ja, wir haben es ja jetzt gerade schon unter dem Thema NIS besprochen. Es gibt ja noch genügend andere Compliance-Themen, die unterschiedliche Industriezweige betreffen, PCI, DORACOM etc. SASE, SSE spielt sicherlich eine wichtige Rolle da drin, flexibler und deutlich schneller auf solche Anforderungen reagieren zu können. Compliance-Anforderungen kommen ja immer aus einer Richtlinie heraus. Man kann also sagen, es braucht eigentlich entsprechend lange, bis irgendwo ein Regulierer auf die Idee kommt, okay, wir machen da eine Gesetzgebung oder eine Compliance-Anforderung raus. Wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass Schwachstellen und Angriffe immer schneller werden, ist das sicherlich so ein Thema und da gebe ich Patrick vollkommen recht. Wenn es erstmal eine Richtlinie braucht, um Security umzusetzen, sind wir sicherlich auf dem falschen Weg, erst recht mit den Zyklen, wo wir mittlerweile sind. Sicherlich bietet SASE und SSE aber diese Grundlage, dort eine Plattform zu haben, zukünftig dort deutlich schneller zu generieren und eben einheitlich darauf zu reagieren.
Ich möchte jetzt in diesem Blog ein Thema diskutieren. Du hast gesagt, SASE ist kein Produkt, es ist eine Reise. Und diese Reise würde ich gerne jetzt einmal ein bisschen abbilden, dass sich Unternehmen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, vielleicht einmal die Schritte einmal überlegen können. Ich fange an mit einem Partner, mit der Partnersuche, dann führe ich erste Gespräche und so weiter, dass man diesen Weg ein bisschen nachführt. Wie beginnt eine Reise? Wo ist der Einstiegbahnhof? Linz.
Ja, man sollte nicht nur wissen, wo man einsteigt, sondern auch, wo man hin will. Ja, das ist die zentrale Frage. Es beginnt die Reise ja natürlich mit der Auswahl eines geeigneten Partners, Systemhauses für die Implementierung, das unterstützt, mit der Auswahl des geeigneten Produktes. Und da sollte man schon ungefähr wissen, was man erreichen möchte. Also man muss diese Anwendungsfälle spezifiziert haben, um zu wissen, ich habe ja charakteristische Unterschiede, vielleicht Unternehmen, die industrielle Anwendungsfälle haben, solche, die von NIS 2 betroffen sind etwa, sehr viel mit Industrie und Produktion oder unterschiedliche Anforderungen für sehr viel reisende Mitarbeiter, für sehr viel Homeoffice, für verteilte Umgebungen wie etwa im Einzelhandel. Also muss man sich die Anforderungen als Szenario sehr genau ansehen und dann eben festlegen, welche Anwendungsfälle von der SASE-Lösung abgedeckt werden müssen und sollen, und daraus resultiert natürlich die Auswahl des richtigen Produktes. Man sollte aber auch dann einen Implementierungsplan festlegen, weil es wird bei bestehenden Unternehmen nicht gelingen, über Nacht irgendwie alles auszutauschen. Okay. Also man wird mal anfangen, das parallel in Betrieb zu nehmen und vielleicht ja, in der Regel die größten Lücken als erstes zu schließen und dann schrittweise sich auszuweiten. Ganz wichtig meines Erachtens ist, dass der Kunde, der Anwender, das Unternehmen sehr schnell einen ersten Nutzen von der SASE-Lösung zieht und dann kontinuierlich eben ausbaut und andere Anwendungsfälle mit abdeckt, wodurch dann natürlich bestehende traditionelle Lösungen mit der Zeit abgekündigt werden können. Aber da spielen auch noch Dinge mit, wie etwa bestehende Lizenzverträge, die berücksichtigt werden müssen. Aber meines Erachtens ist es wichtig, am Anfang beim Einsteigen zu wissen, wo möchte man hin, und dann einen Implementierungsplan zu definieren.
Okay. Das heißt immer, wenn man Änderungen herbeiführen will, müssen die Betroffenen immer den Nutzen für sich selber entdecken. Ist das also ein Thema, wo man relativ schnell erkennt, dass man nicht nur sich selbst, sondern dem ganzen Unternehmen einen Gefallen tut?
Ich denke ja. Dadurch, dass man eben damit eine sehr, sehr flexible Plattform hat, die nicht mit einem Schalter umlegen eingeführt werden muss, sondern eben Schritt für Schritt eingeführt werden kann. Immer unter Betrachtung dessen, was habe ich im Moment im Einsatz und habe ich im Moment vielleicht Produkte, Lösungen oder Architekturen aufgebaut, die einer SASI-Architektur widersprechen, die ich vielleicht im Zuge von Umsetzungen rausnehmen muss oder ersetzen muss. Aber letzten Endes bin ich der Meinung, dass sowohl das IT-Team, das die Lösung managt, als auch der User relativ schnell merkt, okay, es ist deutlich einfacher. Ich muss nicht mehr einen VPN-Client starten, um mich mit meinem Netzwerk zu verbinden und irgendwo einzuwählen. Das macht das System automatisch. Das verbindet mich automatisch auf die Seiten, wo ich hin soll. Wenn ich irgendwo hinsurfe, wo ich nicht hin soll, werden mir vielleicht Vorschläge gemacht, was denn die bessere Alternative ist, etc. Also nicht nur verbieten, sondern auch guiden ist auch immer ein großes Thema. Mhm. Von daher, so eine Einführung macht sich innerhalb der Flexibilität und gerade auch im Management innerhalb der IT-Abteilung relativ schnell bemerkbar.
Okay. Mhm. Zukunft von SASE, überhaupt generell, wie Security sich weiterentwickelt. Man kann an der bösen Seite, wie gesagt, oft sehen, wie es auf der guten Seite weitergeht. Auf der Seite ist KI wird immer wichtiger, Automatisierung. Es ist ein Riesengeschäftsmodell. Security, es ist nicht mehr so, dass die Pizza-Essenden irgendwo im Keller sitzen und allein vor sich hin, also quasi digital morden. Die gute Seite, wie entwickelt sich die weiter? Welche Rolle spielt KI zum Beispiel?
Ja, bei KI denke ich, dass wir momentan an dem Wendepunkt stehen. Also das ist ja quasi aus dem Nichts aufgetaucht, wo man schon sehr lange darüber gesprochen hat, aber plötzlich war es dann da und hat erstaunlich gut funktioniert. Jetzt geht es natürlich darum, dass die Cyberkriminellen sich der KI bedienen, um Angreife vorzubereiten und auch umzusetzen. Und es ist davon auszugehen, dass wir mit einer sehr viel höheren Schlagzahl zu rechnen haben. Also dass sehr viel mehr Angriffe in gleicher Zeit umgesetzt werden können, weil eben sehr hoher Automatisierungsgrad dahinter steckt. Und wir wissen auch aus einer Studie, die wir gerade gemacht haben, dass die Angriffe momentan sehr viel versierter werden, sehr viel gezielter, besser vorbereitet und auch sehr viel schwerer zu finden sind. Das heißt, da denke ich, beginnt jetzt schon ein gewisses Wettrennen. Wer dann auch die Technologie für sich besser nutzen kann. Und da gibt es meines Erachtens sehr großes Potenzial für die Weiterentwicklung von SASE-Lösungen und es wird die Reise definitiv dahin gehen, diese Konsolidierung auch noch besser auszubauen und dieses Gesamtwissen, das komponentenübergreifend gesammelt wird, jetzt auch gezielter zu verwerten und dann auch gezielter wieder Einzelmaßnahmen abzuleiten. Das ist ein großer Vorteil von einer einheitlichen Lösung im Unterschied zu mehreren Silos, die nicht miteinander interagieren, ist dieses Potenzial der Informationen dann endlich freizulegen und umzusetzen.
Okay. Da geht es hin. Stefan, vielen Dank. Patrick, wie sieht die Zukunft aus von SASE aus eurer Sicht?
Also das Unternehmen, das dementsprechend in Security-Technologien investiert, möchte, dass dieses Invest auch gesichert ist, dass dementsprechend keine Produktionsausfälle da sind oder durch Angriffe. Deswegen ist natürlich wichtig, dass man Künstliche Intelligenz nutzt, um diese Angriffe zu verhindern und dass der Kunde auch eine Möglichkeit bekommt, zu sehen, wie effektiv ist denn Security. Das heißt, dass man dementsprechend auch schaut, gibt es Validierungen gegen Zero-Day-Angriffe, wie effektiv sind denn die jeweiligen Lösungen und können die mich wirklich schützen. Und da ist dann SASE durchaus ein wichtiges Thema, weil er sagt, dass ich SASE in unterschiedlichen Bereichen einsetzen kann. Beim End-User, im Data-Center, bei Remote Access, bei SaaS-Applikationen. Wenn diese Technologien überall gleichermaßen gleich gut schützen, dann habe ich schon einen großen Arbeitsaufwand reduziert, weil alles, was dementsprechend verhindert worden ist, muss ich nicht im Nachhinein nochmal aufräumen. In weiterer Folge nutzen wir auch schon künstliche Intelligenz, um unseren Kunden einen zusätzlichen Teamkollegen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass operative Aufgaben einem abgenommen werden können, wo ich jetzt auch wieder auf das Thema Fachkräftemangel zurückkommend, wo ich jetzt nicht jemanden wochenlang ausbilden muss, um auf Security-Technologien up-to-date zu sein, sondern dass man einfach nur mehr Prompts eingeben muss und mir dann die KI die Ergebnisse liefert, ohne dass ich Experte sein muss. Das heißt, hier nutzen wir natürlich künstliche Intelligenz, um auch in unserer Infinity-Plattform hier dementsprechend unseren Kunden schneller, effektiver und eine gute Bedrohungsabwehr liefern zu können.
Okay. Mhm. Matthias?
Also, dass KI die Bedrohungslage tatsächlich beeinflusst, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Das heißt, die Angriffe werden, ich sag mal, kompetenter, besser. Es ist nicht mehr der im Keller, der da sitzt und ein massives technisches Wissen hat, um dann sich irgendwelche Tools und Hacking-Programme selbst zu schreiben, sondern es wird mittlerweile tatsächlich auch ein Business. Das bedeutet, es gibt die Gruppe DarkSide, die RAAS anbieten, Ransomware as a Service. Da kann man im Darknet tatsächlich sagen, ich möchte Firma X angreifen, gebt mir bitte eure Tools, eure Lösungen für dieses Problem, ich möchte angreifen. Und dann teilt man die Ransom, also die Bitcoin, die man dann von dem Unternehmen bekommt, mit diesem Anbieter. Das heißt, wir haben jetzt seit wenigen Jahren tatsächlich den neuen Faktor, wirklich die Kommerzialisierung des Angriffs. Mhm. Früher war es entweder jemand, der sehr technisch affin war, oder jemand, der einfach, ich sag mal, es rumgetestet hat, ne, die Script-Kiddies, wie man es so ein bisschen nennt. Jetzt kommt der Faktor dazu, wie kann ich es als Invest nehmen? Wie kann ich mit ein bisschen Geld viel Geld draus machen? Mhm. Und die Angriffe werden besser, weil die KI unterstützt, Skripte zu schreiben, Programme zu schreiben. Das heißt also, die Bedrohungslage nimmt zu. Und dementsprechend ist es wichtig, dass Unternehmen, die genau vor diesen jetzt immer besser werdenden Angriffen schützen wollen, dass die eben auch, ich sag mal, identifizieren, was überhaupt vor sich geht. Dass sie das Internet, den Traffic, die Requests, die E-Mails, was auch immer da draußen so passiert, verstehen und dadurch eben wiederum auch mit künstlicher Intelligenz herausfinden können, was sind denn Angriffswege, was sind denn zum Beispiel neue Zero Days, die da draußen sind. Predictive, ne? Also die E-Mail dann abfiltern, auch wenn wir erwarten, dass dahinter was ist, auch wenn die E-Mail per se vielleicht noch eine Verlinkung hat auf eine Website, die noch gut ist. Das heißt, wir brauchen tatsächlich Unternehmen, die ganzheitlichen Überblick hat über das, was im Internet stattfindet. Und diese Informationsmasse, diese Big Data, diese unfassbar schiere Masse, nutzt, um besser schützen zu können, um Lösungen zu entwickeln, dass eben, wie gesagt, die Bäckerei um die Ecke auch ruhig schlafen kann, obwohl die Angriffe eben besser werden. Okay.
Gut schlafen ist ein guter Stiefel. wie sieht das aus?
Genau, wir haben heute schon eine ganze Menge darüber gesprochen, dass wir mit Sassy letzten Endes eine flexible Lösung haben, die es uns relativ einfach macht, auch zukünftigen Bedrohungen letzten Endes begegnen zu können. Dadurch, dass wir ein einheitliches Management haben, dadurch, dass wir einheitliche Policies haben und nicht 5 bis 10 Systeme anpassen müssen, sondern ein System. Damit können wir natürlich auch deutlich einfacher gegen Angriffe vorgehen, die durch künstliche Intelligenz oder durch selbstlernende Algorithmen, wie immer wir es nennen wollen, hervorgerufen werden. Letzten Endes müssen wir bei KI immer 3 Sachen betrachten. Können jetzt stundenlang über KI noch philosophieren und können wir sicherlich eine extra Runde rausmachen. Wir haben schon gehört, KI vereinfacht es Angreifern, deutlich schneller vorzugehen. KI unterstützt die Security-Systeme, entsprechende Angriffe zu erkennen. Was man immer auch noch mit betrachten muss, ist der dritte Teil, die Chance und der Nutzen KI im Unternehmen, wo man eben auch festlegen muss, welche Daten werden in entsprechende KI-Lösungen, ChatGPT und wie sie alle heißen, hochgeladen. Sollten die Daten dahin gehen wie bei jeder anderen Webseite oder sollten sie es nicht? Ist es die Marketingabteilung, die da was macht oder lädt dort eine Entwicklungsabteilung Daten hoch? Das ist sicherlich so der dritte Teil, den man in Sachen künstliche Intelligenz betrachten muss und da vorgehen muss. Aber auch das lässt sich heute alles entsprechend mit Lösungen abdecken.
Vielen Dank.
Fabian? Ja, ich denke mal, KI kennen wir von beiden Seiten her. Einerseits ist wirklich so, dass die KI mir schon ein Trojaner schreiben kann, was auch immer. Das funktioniert. Wir als Hersteller, glaube ich, haben immer noch diesen eine Art Respekt. Wir wollen das natürlich einsetzen. Auch wir haben einen sogenannten Security Co-Pilot, der uns natürlich diverse Aufgaben abnimmt und uns das Leben vereinfacht. Aber es ist genau das, was Thomas gesagt hat, die Gefahr von dem, was wir preisgeben, ja, wenn wir das als Hersteller auch zu sehr nutzen, was geht eigentlich in die Cloud? Was wird eigentlich von unserer Technologie oder von unserem Know-how genommen, damit das reproduziert werden kann? Und da denke ich mal, müssen wir einfach immer ein Auge drauf haben. KI ist sicher eine gute Sache. Es wird auch daraus entsprechend neue Bereiche geben, die wir mit KI oder durch KI erweitern können. Aber diese Intelligenz, die dort genutzt wird, kann auch in gewisser Weise gefährlich werden. Deswegen muss man da immer so ein bisschen aufpassen, was man macht. Natürlich wollen wir immer mit der KI auch den besten Nutzen für unsere Kunden herausholen. Aber wir als Hersteller sollten immer einen Schritt, sind leider irgendwie immer einen Schritt hinten dran, weil die Cyberkriminellen nehmen keine Rücksicht auf nichts. Und wir haben immer noch einen gewissen Respektabstand, beziehungsweise diese Grenze zu dem, wie weit gebe ich was von mir preis, weil das kann genauso gegen mich wieder verwendet werden, oder gegen meine Produkte verwendet werden.
Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend und ich nehme auch an, dass Sie vieles mitgenommen haben aus dieser Diskussion. Eine Zusammenfassung finden Sie in der kommenden Ausgabe der IT-Welt. Das ist die Ausgabe 3, die erscheint am 27. März dieses Jahres. Sie finden auch die einzelnen Statements aller Teilnehmer dann online auf www.itwelt.at. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Auf Wiedersehen.